zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei unseren Partnersendern von Radio Maria begrüßt Sie Monika Barget. Heute setzen wir eine Sendereihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil fort, denn das Zweite Vatikanische Konzil ist auch für das Jahr des Glaubens, das wir noch bis zum Christkönigssonntag 2013 begehen, ganz wichtig. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil hat der Heilige Vater in diesem Jahr zum Anlass genommen, das Jahr des Glaubens zu eröffnen. Dazu hat Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier mehrere Impulse vorbereitet, die uns zentrale Themen der vatikanischen Theologie nahebringen. Im Oktober haben wir mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier im ersten Teil der Sendung bereits über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit gesprochen. Im November stand dann das Kirchenbild auf dem Programm und heute geht es um den Auftrag der Kirche in der Welt, wie er auch für unsere Zeit so wichtig ist. Professor Christoph Ohli ist Priester des Erzbistums Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Er ist langjähriger Referent bei Radio Horeb und wir freuen uns, dass er sich auch für die Sendung heute über das Zweite Vatikanische Konzil Zeit nimmt. Willkommen, Professor Ohli, in der Sendung.
Grüß Gott, Frau Barget. Grüße Sie.
Professor Ohli, wir bitten Sie um Ihre Ausführungen.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb, Radio Maria, inzwischen, wir haben es gerade gehört, hat das Jahr des Glaubens in der Kirche begonnen. Nachdem Papst Benedikt XVI. Am 11. Oktober auf dem Petersplatz in Rom diese besondere Zeit der Erinnerung an das Zweite Vatikanische Konzil und der notwendigen Neuausrichtung im Glauben feierlich eröffnet hat, sind nun in den Diözesen, in den Pfarreien und in vielen geistlichen Gemeinschaften bereits so manche Aktivitäten angelaufen. Dazu gehören Vorträge und Glaubenskurse, ebenso wie Zeiten der eucharistischen Anbetung und der gemeinsamen Lektüre der Heiligen Schrift oder auch missionarische und karitative Projekte, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch hier in Radio Horeb spielt in diesen Monaten das Jahr des Glaubens eine entscheidende Rolle. Und wir dürfen hoffen, dass sich diese Aktivitäten im Verlauf des Glaubensjahres überall fortsetzen und gar noch intensiviert werden, möglicherweise auch über dieses Jahr des Glaubens hinaus, das ja am Christkönigssonntag 2013 offiziell enden wird. Denn das Anliegen einer Neuevangelisierung, also einer neuen Ausrichtung im und auf den Glauben, muss eine beständige Aufgabe der Kirche bleiben, ganz besonders in den bereits einmal christianisierten Ländern Europas. Zu dieser Neuevangelisierung gehört jedoch, und das machen all diese Aktivitäten deutlich, immer auch eine Selbstevangelisierung. Die Verkündigung des Evangeliums, also die Bezeugung des Glaubens als persönlicher und zugleich inhaltlich vernünftiger Akt, ruht doch auf der Bereitschaft, sich selbst immer wieder neu evangelisieren zu lassen. Sprich, neu zu werden im Glauben, den Glauben zu vertiefen und seine Konsequenzen für das alltägliche Leben als Christ in der Welt von heute genauer zu begreifen. Wir können es vielleicht so sagen, wer Zeuge des Glaubens sein möchte, muss selbst ein überzeugter Christ sein. Und wir wissen alle, wie die Feinde eines lebendigen und überzeugenden Glaubens aussehen können. Da ist die Gleichgültigkeit oder die kalte Routine einer Glaubenspraxis, Bequemlichkeit, Müdigkeit, Trägheit. All das lässt doch auf Dauer die Strahlkraft des Glaubens schwinden. Ein Instrument, das uns in diesem Glaubensjahr auch behilflich sein kann, zu einer Selbst- und Neuevangelisierung beizutragen, besteht in der beständigen Lektüre der Konzilsdokumente. Dazu lädt uns unser Heiliger Vater ausdrücklich ein, indem er sagt, und ich zitiere ihn hier, damit aber dieser innere Antrieb zur neuen Evangelisierung nicht auf der Ebene der Vorstellungen stehen bleibt und nicht zu Verwirrung führt, muss er sich auf ein konkretes und präzises Fundament stützen. Und dieses Fundament sind die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, in denen er zum Ausdruck kommt. Darum habe ich, so fährt der Papst fort, mehrmals auf der Notwendigkeit bestanden, sozusagen zum Buchstaben des Konzils zurückzukehren, das heißt zu seinen Texten, um seinen authentischen Geist zu entdecken. Die Bezugnahme auf die Dokumente schützt vor den Extremen anachronistischer Nostalgien und eines Vorauseilens und erlaubt die Neuheit in der Kontinuität zu erfassen. Was den Gegenstand des Glaubens betrifft, hat sich das Konzil nichts Neues ausgedacht, noch hat es Altes ersetzen wollen. Es hat sich vielmehr darum bemüht, dafür zu sorgen, dass derselbe Glaube im Heute weitergelebt werde, dass er in einer sich verändernden Welt weiterhin ein gelebter Glaube sei. Soweit Papst Benedikt. Dieser Einladung folgend wollen wir uns auch in dieser dritten und letzten Sendung unserer kleinen Reihe mit dem Titel 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil Geistliche Impulse einem Gedanken aus der Vielzahl der Dokumente des Konzils stellen. Wir wollen versuchen, ihn ein wenig zu beleuchten und damit ihn auch auf unser Leben hin geistlich zu deuten. Nachdem wir uns mit dem Verständnis der Kirche und auch der allgemeinen Berufung aller Gläubigen zur Heiligkeit bereits befasst haben, möchte ich heute auf einen weiteren kleinen, aber ich meine doch bedeutsamen Aspekt eingehen, der die ganze Kirche und den einzelnen Gläubigen als lebendiges Glied an ihr betrifft, nämlich die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leidens oder, wie es in der theologischen Fachsprache heißt, die drei Munera. Der Munus, das Munus Docendi, das Munus Sanctificandi, das Munus Regendi. Sie erfassen das Wesen und die Weite der kirchlichen Sendung. Das heißt, wozu die Kirche da ist und wozu sie gesandt ist. Und da die Kirche als das Volk Gottes vom Leib Christi, als Tempel des Heiligen Geistes lebt, hat der einzelne Gläubige, wenn auch unter Beachtung seiner jeweiligen Stellung und Aufgabe, Anteil an diesen drei Diensten. Dieser Dienste der universalen Sendung der Kirche. Diese Dienste hat die Kirche von Christus empfangen, als er zu den Aposteln sagte, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen das Evangelium. Bevor wir nun damit beginnen, uns über diesen Gedanken ein wenig näher zu informieren und ihn auf unser geistliches Leben hin anzuwenden, wollen wir wie immer um die Gaben des Heiligen Geistes bitten, auf dass sie uns erleuchten mögen, immer tiefer in das Mysterium der Kirche und damit auch in das Geheimnis unserer persönlichen Berufung einzudringen. Es ist beachtlich, dass die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils mit dem Titel Lumen Gentium, Licht der Völker, vor aller Unterscheidung der Gläubigen in Laien und Kleriker etwas über die gemeinsame Berufung der Gläubigen und ihre Anteilhabe an der Sendung der Kirche zum Ausdruck bringt. So lesen wir in der Nummer 10 von Lumen Gentium: Christus der Herr, als hoher Priester aus den Menschen genommen, hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. So sollen alle Jünger Christi ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben und sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen. Überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist. Wenn wir diese Worte zu übersetzen versuchen, dann sagen sie, durch Taufe und Firmung, also durch Wiedergeburt und Salbung mit dem Heiligen Geist, werden die Gläubigen mit Christus verbunden und in seine Kirche eingegliedert. Und zu diesem neuen Leben geboren, gehören die Gläubigen für immer Christus an und werden zu seinen Mitarbeitern am Aufbau des Reiches Gottes und am Heil der Menschen. Wie konkret, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Mitarbeit an der Sendung der Kirche als dem Heilsinstrument Gottes in der Welt aussieht, vermag der Text, den wir gerade gehört haben, ebenso grundlegend, wenn auch nicht umfassend zu klären. Das geschieht dann in den nachfolgenden Textpassagen der Kirchenkonstitution. Die Mitarbeit und das Wirken der Gläubigen vollzieht sich auf der Grundlage ihrer Christusförmigkeit in drei Bereichen der kirchlichen Sendung, die wir auch Dienste, eben Munera, nennen. Die Gläubigen haben erstens Anteil am Munus Docendi. Sie sind berufen, aus dem Wort Gottes zu leben und es in Wort und Tat zu bezeugen. So heißt es ja im Text, überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben. Die Gläubigen haben darüber hinaus Anteil am Munus Sanctificandi, am Heiligungsdienst. Die Gläubigen sind berufen, aus der Heiligkeit, aus der Liebe Gottes zu leben und diese in einem Leben der Heiligkeit zu bezeugen. Was das bedeuten kann, haben wir im Text gehört. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistliche Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Sie sollen sich als Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen, wie es der heilige Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom schreibt. Und die Gläubigen haben schließlich Anteil am Munus Regendi, am Leitungsdienst. Sie sind berufen, aus der Gemeinschaft mit Christus, dem König und guten Hirten der Kirche, fürsorglich den Menschen zu dienen und sie so auf den Weg zu Christus zu führen. Leitung und Vollmacht heißen hier im Licht des Glaubens Dienst und Demut. So sagt der Text, Christus, der Herr, hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht. Auf diese Weise sind also alle Gläubigen, alle Getauften eingegliedert in die Kirche und haben Anteil gewonnen an ihrer konkreten Sendung. Das heißt, Heilswerkzeuge Gottes unter den Menschen zu sein, um in der Verkündigung des Wortes, in der Heiligung des Lebens und in der dienenden Begleitung von Menschen Christus dienlich zu sein, der ja das Heil aller Menschen sein möchte. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an ein Kreuz, an dem der Korpus unseres Herrn durch kriegerische Verwüstung seine Arme und seine Beine verloren hat. So sehen wir zum Beispiel ein solches Kreuz im Dom zu Münster, unter dem zu lesen ist, ich habe keine anderen Hände als eure Hände, ich habe keine anderen Füße als eure Füße. Und wenn wir darauf schauen und diese Worte lesen, dann erkennen wir, ja, darin liegt die Berufung eines jeden Christen, die Arme und Füße des Herrn zu sein. Und das heißt, aus der lebendigen Freundschaft mit ihm, den ich mit meiner Taufe meinen Heiland und Erlöser nennen darf, verkündigend, heiligend, liebend, leitend, begleitend, seine Arme und Füße zu werden. Arme und Füße, die die Menschen zu ihm bringen. Und diese Berufung besitzt auf je eigene Weise die Ehefrau und Mutter, ebenso wie ein Priester. Der Ordensmann ebenso wie das junge Mädchen, der Papst ebenso wie die gottgeweihte Frau. Daher ist es nur verständlich, wenn Papst Leo der Große den Gläubigen einst zurief, Christ, erkenne deine Würde, was nichts anderes heißt, erkenne deine Würde, zu Christus zu gehören, eins zu sein mit ihm, um sein Mitarbeiter, seine Mitarbeiterin am Heil der Menschen zu sein. Doch besitzt der Christ diese Berufung eben auf eigene Weise, wie es auch Lumen Gentium 10 sagt. Denn nach dieser grundlegenden gemeinsamen Berufung muss auch auf die Unterschiedlichkeit geachtet werden, dass es nämlich unter den Gläubigen Laien und Kleriker gibt. Kleriker, die durch den Empfang der sakramentalen Weihe auf eine weiterführende Weise Anteil an diesen drei Diensten gewonnen haben. So heißt es im Text von Lumen Gentium 10 ausdrücklich, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester bildet Kraft seiner heiligen Weihe, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. So Lumen Gentium Nr. 10. Der Dienst des Klerikers, also des Diakons, des Priesters, des Bischofs, ist daher nicht Produkt einer Selbstreflexion oder Selbststrukturierung der Kirche. Gemäß dem Motto, irgendeiner aus unserem Kreis soll uns predigen, soll uns leiten, soll uns Sakramente spenden. Nein, das Sakrament der Weihe ist von Christus selbst, seiner Kirche eingestiftet, indem Christus sich einem konkreten Menschen gleichgestaltet, ihn zu einem alter Christus, zu einem anderen Christus macht und ihn so in den Dienst an den Getauften sendet. Durch den Geweihten will also Christus selbst bei seiner Kirche sein. In ihm und durch ihn möchte Christus in und für seine Kirche wirken. Daher heißt es dort auch, der Amtspriester bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar. Der Kleriker und hier ausdrücklich Bischof und Priester repräsentiert, also macht gegenwärtig, und zwar Christus als das Haupt der Kirche, der sich fortwährend für seine Kirche hingibt und sich in der Verkündigung, in den Sakramenten und in der Leitung durch den Bischof und die Priester hingibt. Das macht aber den Dienst aller Getauften nicht sinnlos, im Gegenteil. Der Text sagt ja, die Gläubigen wirken Kraft ihres Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, in der tätigen Liebe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, halten wir an dieser Stelle ein wenig inne und fragen wir uns, was diese Gedanken für uns persönlich als Getaufte und oder als Priester bedeuten können. An der eucharistischen Darbringung mitwirken, Zeugnis eines heiligen Lebens, Selbstverleugnung, tätige Liebe. Beginne ich bei all diesen Gedanken zu ahnen, dass mein Christsein mit einem treuen Leben mit Christus und einem aktiven Zeugnisgeben zu tun hat? Aktivität aber eben hier nicht als Aktivismus oder Aktionismus, sondern als geistliche Freundschaft mit Christus und als treue Tat, ihn in Wort und Handeln zu bezeugen. Ja, als wahrhafte Participatio Actuosa, als tätige Teilnahme und Teilhabe am Christusmysterium, wie sie vom Konzil gezeichnet wurde. Demzufolge kann es wahrlich keine passiven Christen geben. Auch wenn eben Aktivität nicht bedeutet, dass man eine spezifische Aufgabe in der Kirche erfüllen muss, um ein aktiver Christ zu sein. So zum Beispiel die Aufgabe des Lektors oder des Ministranten oder einer anderen liturgischen Aufgabe zu übernehmen. Das kann, das muss aber nicht sein, um ein aktiver Christ zu sein. Aktivität im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt vor allem Heiligkeit, heißt geistliches Leben, heißt tätige Liebe, heißt Zeugnis im Alltag und in der Welt. Was könnte da das Jahr des Glaubens in mir persönlich erneuern? Durch Katechese, durch einen Glaubenskurs, durch eine beständige Zeit der Anbetung, durch den Empfang der Sakramente, vor allem der Beichte und der Eucharistie, oder durch die Lektüre der Heiligen Schrift und des Katechismus. Hören wir es noch einmal aus Lumen Gentium. Die Gläubigen üben ihr Priestertum aus, im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Im dritten Teil einer Reihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigen wir uns mit Professor Dr. Christoph Ohly heute mit Sendung und Auftrag der Kirche. Professor Dr. Ohly hat uns eben schon die drei wesentlichen Dienste des Christseins erklärt: Munus Docendi, Munus Sanctificandi und Munus Regendi. Auch am Priestertum haben Laien in gewisser Weise Anteil. Das Weihepriestertum, das die katholische Kirche auszeichnet, ist keineswegs eine Abwertung des Auftrages, den jeder Christ in der Welt wahrnehmen soll. So hat Professor Ohly uns erklärt, dass die Gläubigen ihr Priestertum im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens und durch Selbstverleugnung und tätige Liebe ausüben. Dazu hören wir jetzt weiter die Gedanken von Professor Ohly.
Nach diesen allgemeinen Überlegungen bedarf es nun einer Konkretion. Wie vermag der Getaufte und wie vermag der Kleriker, hier speziell der Priester, diese Anteilhabe an den drei Diensten konkret zu leben? Worin können sie bestehen? Beginnen wir bei den Laien. Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium sagt über die Aufgabe der Laien in der Nummer 31 etwas sehr Wichtiges. Dort heißt es: Den Laien ist der Weltcharakter besonders eigen. Sache der Laien ist es, Kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt. Das heißt, in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen. Und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe, Christus den anderen kundzumachen. Etwas später in der Kirchenkonstitution heißt es dann noch einmal: Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente wird jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt und genährt, die die Seele des ganzen Apostolates ist. Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden kann. So ist jeder Laie Kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst. Und noch einmal etwas später: In dieser Aufgabe erscheint als besonders wertvoll jener Lebensstand, der durch ein besonderes Sakrament geheiligt wird. Das Ehe- und Familienleben. Dort gibt es eine hervorragende Übung und Schule des Laienapostolats, wo die christliche Religion die ganze Einrichtung des Lebens durchdringt und von Tag zu Tag mehr umbildet. Dort haben Eheleute ihre eigene Berufung, sich gegenseitig und den Kindern den Glauben und die Liebe Christi zu bezeugen. Einige Gedanken aus der Kirchenkonstitution, die den Laien in der Kirche verortet, aus der Berufung von Taufe und Firmung hinein, aber in die Welt hineinsendet, um dort Christus zu bezeugen, Christus zu verkünden und, wie es das biblische Wort vom Sauerteig deutlich macht, die Welt zu durchdringen mit dem Licht des Glaubens. Was heißt das im Hinblick auf die drei Dienste, von denen wir gesprochen haben, konkret? Ein erstes: mit Christus in Taufe und Firmung vereint und in seine Kirche eingegliedert, verkündet der Laie das Wort Gottes im Wort und in der Tat. Monus docendi. Das geschieht in der Ehe und Familie ebenso wie am Arbeitsplatz, in gesellschaftlich, politischen und wirtschaftlichen Unternehmungen und in der Freizeit unter Freunden. Gestärkt durch den Heiligen Geist soll der Getaufte dabei ganz im Einklang mit dem Glauben der Kirche stehen und ihn auf diese Weise für andere berührbar machen. Und diese Aufgabe kann dann sogar mit einer eigenen kirchlichen Sendung, einer Missio versehen werden, wenn ein Laie als Religionslehrerin, als Theologieprofessor, als Mitarbeiter in der pfarrlichen Seelsorge und vielen anderen auch innerkirchlichen Aufgaben mit einbezogen wird. Doch immer ist es das alltägliche Zeugnis des Glaubens, das aus dem gehörten und aufgenommenen Wort Gottes lebt und mit dem der Laie die Welt durchdringen soll. Ein zweiter Gedanke: mit Christus in Taufe und Firmung vereint und in seine Kirche eingegliedert, heiligt der Laie sein Leben in der beständigen Freundschaft mit Christus. Monus sanctificandi. So empfängt der Laie die Sakramente, die Beichte, die Eucharistie, manche das Ehesakrament oder die Krankensalbung. Er bringt seine Arbeit Gott als Lobopfer dar. Er gestaltet den Tag mit Gebet, pflegt auch die Sakramentalien wie Rosenkranz, Wallfahrten, das geistliche Leben insgesamt. Wenn Heiligkeit wirklich die Bereitschaft bedeutet, alles mit der größtmöglichen Liebe zu tun, dann kann der Getaufte dies nur tun aus jener Liebe Gottes, die er selbst vor allem in den Sakramenten empfängt. Ein Christ kann also auf Dauer ohne die Gnaden Gottes in den Sakramenten nicht leben, nicht lieben, nicht heiligen. Und noch ein dritter Gedanke: mit Christus in Taufe und Firmung vereint und in seine Kirche eingegliedert, leitet und begleitet der Laie Menschen, nicht ohne selbst geh- und begleitet zu sein von Christus und seinen Dienern, also den Bischöfen und Priestern. In Einheit mit der Kirche und ihren Hirten kann der Laie zum geistlichen Begleiter vieler Menschen werden, in der Familie als Vater oder Mutter, unter Freunden als gesuchter Ratgeber, in der menschlichen Begegnung als verlässlicher Mitmensch, im beständigen Apostolat, in der Verkündigung Christi, nämlich Menschen für Christus zu gewinnen, indem er sie auf den Weg zu den Sakramenten, zur Kirche, zur Heiligen Schrift, ja auch zu einem Priester führt. Drei Dienste, die die Berufung des Laien im Geheimnis der Kirche auszeichnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müssen wir hier nicht ein wenig staunen vor dieser hohen Berufung und der Verantwortung ihr gegenüber? Was vermag der Laie in diesem Dienst nicht alles zu tun? Und das für den Aufbau der Kirche und für das Heil der Menschen. Schauen wir auf dieser Grundlage dann noch auf den Priester. Denn der Priester übt diese drei Dienste in einer sakramental bevollmächtigten Weise aus. Das heißt, im Namen und in der Person Christi, des Hauptes der Kirche. Das ist eine Aufgabe, wie sie gerade auch vom kirchlichen Recht her als Verwaltung bezeichnet wird. Nun wird dieser Begriff Verwaltung heute nicht mehr gern gehört, da er vielleicht zu theoretisch oder zu abstrakt klingt. Doch erinnert gerade dieser Begriff mich an ein Wort des heiligen Paulus, das die Tiefe des Begriffs auch noch einmal für unseren Zusammenhang verdeutlicht, wenn Paulus in seinem ersten Korintherbrief sagt: als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes, Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen. So der heilige Paulus. Was bedeutet das für das Verständnis des Priesters? In seinem Dienst an den Getauften, an der Kirche. Ein Verwalter ist nicht Eigentümer, sondern derjenige, dem der Eigentümer seine Güter anvertraut, damit er sie gerecht und verantwortungsvoll verwaltet. Genau so empfängt der Priester von Christus die Heilsgüter, die Güter des Glaubens, Wort und Sakrament, um sie in gebührender Weise unter den Menschen auszuspenden, auszuteilen. Der Priester ist und muss deshalb ein Mann des Wortes Gottes, ein Mann der Sakramente, ein Hirte des Leidens sein. Und auch das bringt gewisse Konkretionen mit hervor, die ich doch zumindest annennen, anreißen möchte. Ein erstes: Im Namen und in der Person Jesu Christi lehrt der Priester das Volk Gottes, Monos Docendi. Er verkündet dabei mit Vollmacht und Autorität Christi das Wort des Evangeliums in der Predigt, in der Katechese, in der Lehre. Das heißt, die Verkündigung und Lehre des Wortes Gottes ist Gabe und Aufgabe des Priesters, in der Person Christi, des Hauptes der Kirche, das Evangelium zu verkünden. Ein zweiter Gedanke: Im Namen und in der Person Jesu Christi heiligt der Priester das Volk. Monus sanctificandi. Er spendet die Sakramente, er tröstet durch das Wort. Er dient der göttlichen Barmherzigkeit, er begleitet Sterbende, betet das Stundengebet der Kirche, begleitet junge Menschen zur Ehe, stärkt Ehe und Familien, ermutigt zur Entschiedenheit, zur Heiligkeit, zum Lobpreis im Glauben und vieles andere mehr. Aber insbesondere in den Sakramenten wird diese Aufgabe der Heiligung sichtbar. Die Spendung der Sakramente, vor allen Dingen der Eucharistie, prägt sein Leben. Und er prägt seinen tiefsten Dienst, die Heiligung der Gläubigen, durch seine Hingabe in der Feier der Sakramente. Und noch ein drittes: Im Namen und in der Person Jesu Christi leitet der Priester das Volk Gottes, Monus Regendi. So sammelt er als Hirt die vom Geist Gottes durchdrungene Gemeinschaft der Gläubigen. Er führt sie durch Christus zum Vater. Das geschieht überall dort, wo der Priester Gläubigen Orientierung gibt, aufbaut, ermutigt, ermahnt, entscheidet, begleitet, zurückholt, unterstützt und sich dabei doch sicher auch um die kümmert, die den Weg des Heiles aus den Augen verloren haben. Hier äußert sich auf besondere Weise das Wesen des Priesters, dass er im Namen Jesu geistlicher Vater der ihm anvertrauten Menschen sein darf. Deshalb bemüht er sich durch regelmäßige geistliche Begleitung und durch die häufige persönliche Beichte, diese geistliche Vaterschaft immer mehr zu vertiefen, zu verfeinern, um so immer mehr auch dieser besonderen Aufgabe zu entsprechen, nämlich das Gottesvolk im Namen und in der Person Jesu Christi, des Hauptes der Kirche, zu leiten.
Lehren, Heiligen und Leiten, das sind die drei Grundaufgaben der Kirche, die für die Laien ebenso gelten wie für die Priester, wenn auch in jeweils eigener Weise. Über diese Grundaufgaben in der Sendung der Kirche sprechen wir heute mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier in unserer Sendung Spiritualität.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben heute einiges, vielleicht sogar viel, aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Berufung der Gläubigen und ihre Teilhabe an den drei Munera, den drei Diensten der Kirche gehört. Aber auch dabei ein wenig auf die Berufung des Priesters im Dienst an den Gläubigen gesehen. Das lädt zum Nachdenken ein. Und dazu möchte ich Sie herzlich ermutigen, um so auch die ein oder andere Konsequenz in Ihrem geistlichen Leben ziehen zu können. Denn immer geht es darum, die Gabe der Taufe und Firmung fruchtbar zu machen in einem aktiven Leben als Christ. Und wie gesagt, das bedeutet nicht Aktionismus, sondern geistliches Feststehen in Christus und seiner Kirche. Verwirklichung der Berufung zur Heiligkeit, die tägliche Liebe heißt. Und dies in Wahrheit und immer mit dem Blick auf das Kreuz, das uns auch und gerade durch schwere Augenblicke hindurch zum Licht des Ostermorgens führt. Jedes aus Liebe zu Christus ertragene und getragene Kreuz trägt seine Frucht, das Leben in Fülle. Und dafür stehen so viele Heilige und Selige des Glaubens als Vorbild, als Fürsprecher, ja als unsere Paten im Glauben. Sie wollen wir im Jahr des Glaubens besonders um ihre Hilfe bitten. Sie mögen uns helfen, unsere Berufung zu leben, sie nicht zu vergeuden, sondern sie fruchtbar zu machen in einem bewussten und überzeugten Leben als Christen. Bitten wir die Gottesmutter Maria, die uns Christus geboren und ihn über das Kreuz hin bis in die Herrlichkeit begleitet hat, um ihre mächtige, mütterlich-jungfräuliche Hilfe, indem wir mit der Kirche die adventliche Antiphon betend und lobend sprechen. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, das sich müht vom Fall aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer, die du, Jungfrau, davor und danach aus Gabriels Munde vernahmst das selige Ave, erbarme dich der Sünder.
Liebe Hörer bei Radio Horeb, wir sprechen hier in unserer Sendung Spiritualität über 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil und haben uns jetzt im dritten Teil dieser Reihe mit Professor Dr. Christoph Ohli mit Sendung und Auftrag der Kirche beschäftigt. Professor Ohli, vielen Dank erst einmal für Ihre Ausführungen. Sie haben uns sehr ausführlich die drei zentralen Aufgaben der Kirche in der Welt erklärt, also das Lehren, das Heiligen und das Leiten. Das betrifft sowohl die Laien als auch die Priester, haben Sie gesagt. Kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass Leiten, Lehren und Heiligen konzentrische Kreise um Christus sind und der Priester ist näher an Christus und die Laien einfach näher an der Welt? Oder wie würden Sie das vielleicht bildlich beschreiben?
Wenn wir von diesen Dokumenten ausgehen, ganz besonders auch von der Kirchenkonstitution, dann würde ich beide, nämlich Laie und Kleriker, als Gläubige ganz nah bei Christus sehen. Denn die Grundlage des Ganzen ist ja Taufe und Firmung. Das ist eigentlich, wenn wir so wollen, die hohe Würde, die einem jeden Menschen, der getauft wird, gegeben ist, mit Christus verbunden und in seine Kirche und ihre Sendung eingegliedert. Und in ihr kommt es dann aber zu einer Ausdifferenzierung da, wo der Priester oder der Kleriker jetzt durch die sakramentale Weihe Christus repräsentiert und damit in seiner Person und in seinem Dienst als Haupt der Kirche, den Gläubigen, den Getauften dient, eben indem er das Evangelium verkündet, die Sakramente spendet und sie auch in der Person leitet. Deswegen würde ich da nicht von einer größeren oder weiteren Nähe zu Christus sprechen. Wir alle sind, so sagt ja auch Lumen Gentium, mit dem Priestertum Christi verbunden. Wir haben Anteil, aber eben auf unterschiedliche Weise im Sinne der Indienstnahme für die Kirche, für ihre Sendung. Und von daher, ich habe mal einen schönen Satz gehört von dem spanischen Jesuiten Thomas Morales, der gesagt hat, ein Laie ohne Priester vermag wenig, ein Priester ohne Laien vermag etwas mehr, aber Laien und Priester zusammen vermögen alles in dem, der sie stark macht. Das ist, glaube ich, das Bild, was so wichtig auch für die Kirche ist, dass es hier zu einer, ich sage immer, qualitativen, also einer in Christus gründenden Zusammenarbeit, zu einem Zusammenwirken kommt, aber unter Beachtung der eigenen Berufung, die Christus einem jeden von uns geschenkt hat.
Es ist aber doch so gedacht, dass die Laien wesentlich Sauerteig in der Welt sind und eindringen in Bereiche, in denen Priester nicht so ohne weiteres wirken können, zum Beispiel eben in Wirtschaft und Politik.
Ganz genau. Nur das darf nicht zu der Konsequenz führen, dass man sagt, ich sage es etwas drastisch, der Priester gehört in die Kirche, in die Sakristei und der Laie in die Welt. Natürlich gibt es da die Schwerpunkte. Aber auch ein Priester, gerade jetzt auch wie zum Beispiel in meiner Funktion oder in meinem Dasein als Diözesaner Priester, als Weltpriester, muss ja auch in die Welt hineinwirken und damit auch in der Welt verortet sein. Aber ebenso muss natürlich auch der Laie in der Kirche verortet sein, indem er, wie wir ja auch gehört haben, die Sakramente empfängt, das Leben mit der Kirche pflegt, das Leben des Gebetes pflegt. Das heißt, wir haben zwar in unseren Diensten, in unseren Aufgaben Schwerpunkte, aber die können wir nie ohne das andere denken. Der Priester muss auch auf Welt hinwirken und umgekehrt. Der Laie, der wesentlich, wie Sie richtig sagen, in der Welt, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Familie wirkt, er muss natürlich auch seine Heimat und damit sein Fundament in der Kirche haben. Und das zeigt sich ja manchmal da, wo auch in der Kirche Laienaufgaben übertragen werden. Zum Beispiel, wenn jemand als Religionslehrer tätig ist oder in der Pfarrei als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anwesend ist. Das sind ja auch innerkirchliche Aufgaben, die man nicht in Konkurrenz setzen darf, sondern als eine Ergänzung sehen muss. Aber unter der Beachtung, dass man Schwerpunkte hat, eben in der Kirche und in der Welt.
Ganz zu Beginn Ihres Vortrags haben Sie gesagt, dass wir im Jahr des Glaubens zur Selbst- und Neuevangelisierung auch die Konzilstexte lesen sollten. Papst Benedikt hat uns ausdrücklich dazu eingeladen. Jetzt sind diese Konzilstexte aber gar nicht so einfach zu lesen. Es gibt viele Querverweise auf die Heilige Schrift, aber eben auch auf viele päpstliche Dokumente. Und es kommen immer wieder Fachwörter in lateinischer Sprache in diesen Konzilsdokumenten vor. Ist das für den Laien denn überhaupt verständlich oder gibt es Kommentarausgaben, die einfacher gehalten sind?
Es gibt eigentlich einen guten und leichten Weg, so wie wir ihn auch in der Geschichte der Kirche her schon kennengelernt haben, im Schriftgespräch oder in einem Glaubensgespräch. Also sich konkret mit anderen zusammenzutun und jetzt nicht zu meinen, man muss im Glaubensjahr alle Dokumente lesen, aber dass man sich einem Dokument mal zuwendet und das Schritt für Schritt liest, begleitend vielleicht mit dem Katechismus oder einem Abschnitt auch aus der Heiligen Schrift. Und das Beste wäre, und das sage ich ganz klar, es wäre gut, wenn in solch einem Kreis ein Priester wäre oder ein Diakon, der aufgrund der theologischen Ausbildung auch Brücken bauen kann, der Hilfestellungen leisten kann, wie man diese Texte versteht und wie man sie auslegen kann. Natürlich, wenn man sie so liest, mögen sie manchmal schwer verständlich sein, aber wenn man das zusammentut und Schritt für Schritt vorgeht, kann das eine große Hilfe sein, so wie der Papst es eben auch für dieses Glaubensjahr vorsieht. Ich habe es jetzt in der Zusammenarbeit mit dem Säkularinstitut der Cofradas de Santa Maria und einer Familienbewegung, die dort angeschlossen ist, begonnen in diesem Jahr des Glaubens. Jeden Monat wird ein Abschnitt aus der Kirchenkonstitution per Lektüre vorbereitet und dann in einem gemeinsamen Gespräch Fragen beantwortet, Überlegungen angestellt, Konsequenzen formuliert, die daraus erwachsen können. Das ist ein Punkt, ein Ansatz, der weit sicherlich über dieses Glaubensjahr hinausgehen wird. Aber man muss einfach mal damit beginnen und die Einladung des Papstes, glaube ich, die ist eindeutig, dass wir damit anfangen.
Der Papst hat uns ja auch eingeladen, den Katechismus zu studieren. Da gibt es allerdings bereits Hilfen, zum Beispiel auch den neuen Jukat, der mit vielen Bildern und in ganz einfacher Sprache erklärt, was der große Katechismus auf mehreren hundert Seiten ausdrücken möchte. Wäre es eine Idee, vielleicht auch ein neues Kompendium der Konzilstexte herauszugeben, wo man auch versucht, einige dieser schweren Begriffe in die heutige Sprache zu übersetzen?
Ja, es gibt auch schon in der theologischen Literatur solche Bemühungen. Es gibt Wörterbücher zum Konzil, dass man also unter einem Schlagwort mal etwas nachlesen kann. Das kann sicherlich eine Hilfe sein. Oder wir jetzt hier von der Theologischen Fakultät in Trier werden im Verlauf dieser Konzilsjubiläumsjahre ein sogenanntes Konzils-Abecedarium herausgeben, über die Homepage, auch hier über die Kirchenzeitung im Bistum Trier, wo wir Schritt für Schritt wichtige Begriffe des Konzils versuchen zu erklären. Das übernehmen Professoren, aber wahrscheinlich auch Assistenten aus dem Bereich der Fakultät, um einfach solche Begriffe, die auch mit dem Konzil verbunden sind, vielen Menschen nahe zu bringen und auch die Konsequenzen daraus zu ziehen für das eigene persönliche, christliche, geistliche Leben. Von daher gibt es solche Bemühungen, ähnlich wie das der Jukat mit dem großen Katechismus dann tut, auch mit den Konzilsdokumenten zu machen.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Professor Uhli, dass Sie uns in Ihren drei Vorträgen hier bei Radio Horeb auch schon einen guten Einblick gegeben haben. Liebe Hörer, Sie können diese drei Sendungen natürlich auch bei uns im Internet noch einmal anhören. Auf www.horeb.org finden Sie den Podcast und Download dazu. Oder Sie bestellen bei uns eine CD unter 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 00 49 83 23 96 75 120. Damit wünsche ich Ihnen noch eine gesegnete Zeit und viel Freude mit den weiteren Sendungen. Und Professor Christoph Uhli bitten wir zum Schluss auch um seinen Segen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des seligen Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Professor Uhli. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Ihnen auch. Danke.
Mein Name ist Monika Bargit. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Horeb.